herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt an dem wunderbar sonnigen Samstagmorgen, um etwas über den Open-Source-Monitor des Bitkom zu erfahren. Mein Name ist Holger Koch, ich bin Mitarbeiter der DB Systel, der IT-Tochter der Deutschen Bahn, und ich bin der Product Owner für das Team der Gnostics. Und wenn ich mich nicht gerade mit IoT beschäftige, dann engagiere ich mich auch im Bitkom, im Arbeitskreis Open Source bzw. im Kompetenzbereich Software. Und in dem Kontext möchte ich euch heute gerne was zum Open Source Monitor stellen. Noch ganz kurz zur DB Systel, ist eine hundertprozentige Tochter der DB AG. Wir sind der IT-Dienstleister. Wir haben im Moment so um die 7000 Mitarbeiter und im Idealfall machen wir die gesamte IT für den gesamten DB-Konzern. Und vorweg, wenn es erlaubt ist, möchte ich einen kleinen Werbeblock einschieben, und zwar für das 12. Forum Open Source des Bitkom, des BFOS in Erfurt am 17. September 2026. Wer Interesse hat in Open Source, wie wird das in Unternehmen eingesetzt, was sind die Probleme, die so die Entscheider in den großen Unternehmen drücken, beziehungsweise auch Security, Compliance, Cyber Resilience Act, Dauerbrenner und so weiter, das herzlich eingeladen, 17. September 2026. Und wer für eine Firma arbeitet, die Bitkom-Mitglied ist, am Vorabend, am 16. September, findet auch immer ein AK-Treffen statt und dann gibt es auch ein kleines Social-Event. Hier ist ein QR-Code, wer Interesse daran hat, einfach mal mit anmelden. Das würde mich ausgesprochen freuen, den einen oder anderen dann wieder treffen zu können. Okay, Entstehungsgeschichte vom Open-Source-Monitor. Seit 2003 führt die Schweiz regelmäßig, also alle drei Jahre, eine Befragung durch über die Nutzung von Open-Source-Software in Unternehmen. Und da war ich immer so ein bisschen neidisch drauf gewesen. Und ab 2017 hatte ich dann die Möglichkeit im Bitkom-Kontext und habe gesagt, okay, Leute, lasst uns das doch mal machen. Mich würden auch mal so Zahlen interessieren. Es gab einfach keinerlei Daten dazu. Ja, und wir haben dann Kontakt aufgenommen an Dr. Matthias Stürmer. Vielen Dank an der Stelle. Er hat nämlich sehr, sehr offen auf unsere Anfragen reagiert und hat uns dann direkt seinen Fragenkatalog zur Verfügung gestellt. Und das war dann auch der Grundstock. Und das ist deswegen so wichtig, weil das ermöglicht uns auch heute noch eine Vergleichbarkeit zur Nutzung von Open Source mit der Schweiz. Mittlerweile ist es so, dass unser Fragenkatalog von den Franzosen angefragt wurden, von einem ähnlichen Verband wie Bitkom für Deutschland. Und die haben die Umfrage auch schon einmal durchgeführt und ein zweites Mal steht unmittelbar bevor. Also auch da haben wir mittlerweile die Möglichkeit, entsprechend die Nutzung zu vergleichen über Ländergrenzen hinweg und vor allen Dingen auch der EU entsprechende Informationen, Fakten an die Hand zu geben, um vielleicht die richtigen Entscheidungen zu treffen. 2019 haben wir dann den Bitkom Monitor Open Source das erste Mal durchgeführt und seitdem wiederholen wir den alle zwei Jahre. Nächstes Jahr wird es also wieder soweit sein, immer in den ungeraden Jahren. Und wer Interesse hat, ihn zu unterstützen, kann gerne mit mir das Gespräch nehmen. Was ist das Ziel? Es ist eine repräsentative Umfrage, beginnend erstmal mit allen großen Unternehmen. Seit 2021 führen wir die Umfrage aber auch durch in der öffentlichen Verwaltung. Und wir wollen einfach wissen, wie ist der Status quo von Open Source in Deutschland? Was sind konkrete Probleme, die vielleicht einen größeren Einsatz verhindern? Welche Strukturen haben sich geschaffen? Wie viel OSPOs gibt es mittlerweile? Und Ähnliches. Ziel ist also auch ganz klar, frühzeitig Trends zu erkennen. Wo müssen wir vielleicht noch dran arbeiten, um die breite Nutzung von Open Source zu etablieren, weiter zu verbreiten? Das sind dann auch einfach sehr, sehr wichtige Informationen, auch für Entscheider in großen Unternehmen. Wie sollen sie sich strategisch aufbauen? Ist das was mit dem Open Source oder ist das, geht wieder vorbei? Ne? So in der Richtung. Und was haben wir dafür für eine Methodik? Im Gegensatz zu den Schweizern machen wir es nicht über Webformulare oder Ähnliches. Da ist einfach die Datenqualität zu schlecht. Wir machen das telefonisch, sprich, wir beauftragen Bitkom Research und die telefonieren dann so lange entsprechende Entscheider, CTOs und so weiter ab, bis sie entsprechende Datenmengen zusammen haben. Für die großen Unternehmen brauchen wir immer so 1100, gerne mehr Datensätze. Für die öffentliche Verwaltung beschränken wir uns auf 100. Weil es ist relativ schwierig, auch entsprechende Entscheider mit an den Tisch zu bekommen, die sich daran beteiligen. Ganz wichtig zu beachten, die statistische Fehlerspanne liegt so bei plus minus 3%. Ansonsten sind die Zahlen entsprechend schon gewichtet. Und an der Stelle noch ein Dank an die vielen Sponsoren, die den letzten Bitkom Open Source Monitor ermöglicht haben. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, also die Kosten für so eine Studie so durchzuführen, die lagen beim letzten Mal bei ungefähr 100.000 Euro. Ja. Das ist halt einfach denen geschuldet, so ein Telefoninterview, das ist mit 22 Minuten dabei. Ne? Und nicht jeder führt es leider zu Ende. Wir haben eine Abbruchrate von ungefähr 20%, wo dann halt auch rauskommt, die Leute, die wissen dann gar nicht, wie sie auf die Fragen antworten sollen, weil sie sich vielleicht noch gar nicht für das Thema entschieden haben und so weiter, dann brechen die ab. Die 1152 Datensätze, die wir haben in Unternehmen, die sind komplett. Ne? Die wurden also wirklich zu Ende geführt, deswegen ist es relativ aufwendig. Ja, und wer auch mal hier seine Firma präsentiert haben möchte, kann auch sehr gerne das Gespräch suchen. Okay, kommen wir zu den Ergebnissen. Allererste Frage: Wie blickt ihr Unternehmen auf Open Source Software? Wie steht ihr Unternehmen generell zum Thema Open Source? Dann haben wir 24% sehr aufgeschlossen, 37% eher aufgeschlossen. Also sagen wir mal so zwei Drittel stehen durchaus positiv Open Source gegenüber. Das bedeutet auch Umkehrschluss, wir haben auch ein Drittel, die ablehnend und sehr ablehnend gegenüberstehen. Na, wenn wir uns das jetzt mal anschauen im Detail über die Größen der Firmen, na, dann ist deutlich erkennbar, dass ab einer gewissen Unternehmensgröße 500 Mitarbeiter aufwärts man eher positiv gegenüber Open Source steht. Ist vielleicht auch ganz leicht erklärbar. Ne? Dann hat man auch die entsprechenden Ressourcen, um Mitarbeiter abzustellen, den Ausput zu gründen, zu unterhalten, die sich intensiv mit Compliance, Security, Prozessen und so weiter beschäftigen. Ja. Gleichwohl kleine Firmen, ne, sind auch mit zwei Drittel dabei. Gleichwohl, da ist halt noch ein bisschen Luft nach oben. Ne. Interessanterweise fällt da etwas die öffentliche Verwaltung ab. Na, wenn wir uns mal anschauen, die sind gerade so mit 50% dabei. Ja. Da ist mit Sicherheit noch genügend Nachholbedarf. Schauen wir uns das mal in der Verlaufzeit an, seit 2019. Ja, da müssen wir dann ganz klar sagen, okay, 2019 75% standen ausgesprochen positiv gegenüber Open Source. Ne? Das hat schon dann mal nachgelassen. Hat irgendjemand eine Erklärung, warum? Ja, müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ne? Dann kamen dann so schöne Sachen wie Heartbleed, Log4j und so weiter. Und da ist dann schon die Erkenntnis auch gereift, Open Source, das ist nicht bloß um Geld zu sparen, das hat schon jede Menge Probleme auch mit, die man mit beachten muss. Ne? Und es wurde dann ja auch entsprechend gegengearbeitet. Ne? Es gibt dann ja die Open Chain Initiative und viele weitere. Es gab dann Best Practices. Wie beschäftige ich mich intensiv mit Open Source? Wie gehe ich die Probleme an? Und im letzten Jahr, 2025, haben wir dann auch wieder ein leichtes Wachstum verzeichnet von 53% auf 61%. Gleichwohl, wenn man sich die Zahlen genau hinschaut, ne, kritisch und ablehnend ist ziemlich genau auf dem gleichen Niveau geblieben. Also sprich, die Kollegen, die einmal für sich die Meinung gebildet haben, nee, also das ist nichts, die verharren auch noch da drauf. Na? Also das wird wahrscheinlich herausfordern, die wieder einzufangen. Ja. Okay, gefragt, was sind denn die größten Vorteile von Open Source Software? Wenig überraschend, Kosteneinsparung. Ja, ist ein Dauerbrenner, ganz weit oben, 26%. Aber auch Zugriff auf den Quellcode wächst. Ja. Lässt sich auch relativ leicht erklären. Mittlerweile ist ja digitale Souveränität, das wird immer häufiger wahrgenommen, dass das wichtig ist, dass man da was machen muss. Und im allerersten Step, okay, haben wir Zugriff auf den Quellcode. Was ich dann damit machen kann, ob ich was damit machen kann, das steht vielleicht noch auf einem anderen Blatt, aber ich möchte mir erstmal den Zugriff sichern. Ja. Schauen wir uns das auch wieder mal die wichtigsten Fakten über die Zeit an. Ne? Kostenersparnis ist leicht eingebrochen, also was heißt leicht? Ne? Ich meine von 35% auf 26%, das ist schon ein starker Einbruch, ne? Wogegen der Zugriff auf den Quellcode kontinuierlich wächst. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Firmen, die durchaus den Quellcode benutzen, um vielleicht eigene Entwicklungen zu machen. Nicht unbedingt drüber zu reden oder sie zu veröffentlichen, aber zumindest erstmal damit zu arbeiten, was ein erster Step in die richtige Richtung ist. Ne? Bemerkenswert ist hier auch offene Standards. Man hat also auch schon erkannt, gerade im Zuge auch von dem einen oder anderen Politiker, der da an die Macht gekommen ist, dass es nicht verkehrt ist, auf offene Standards zu setzen, sich nicht ganz in die Abhängigkeit zu begeben. Ne? Also auch im weitesten Sinne unter dem Stichwort digitale Souveränität. Ja. Okay, was sind denn die größten Nachteile für Sie? Mit einem riesen Abstand genannt fehlende Fachkräfte. Ist bemerkenswert, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, warum. Auf der einen Seite sagen die Unternehmen, naja, fehlende Fachkräfte ist das größte Problem von Open Source. Auf der anderen Seite ist man auch immer weniger bereit, da rein zu investieren. Ne? Das ist so ein kleiner Widerspruch. Ne? Hoher Schulungs- und Einarbeitungsaufwand, das fällt uns immer schwer, das irgendwie zu deuten. Ne? Also wenn ich jetzt mir ein SAP-System nehme oder so, das ist jetzt auch nicht gerade eine niedrige Einstiegshürde. Aber vielleicht sind da auch einfach andere Strukturen etabliert. Ne, da habe ich Rahmenvertragspartner, da kann ich einfach SAP-Schulungen mir einkaufen und so weiter. Das ist etabliert. Wenn ich jetzt eine Open-Source-Software einsetze, da gibt es das vielleicht noch nicht. Ne, dann brauche ich einen Negativbescheid, damit ich irgendeine kleine Firma einkaufen kann, um Schulungen bei mir durchzuführen und Ähnliches. Ne. Alles ist ein schwieriges Punkt. Dann Unsicherheit, unklare Gewährleistungssituation und Lieferantenhaftung. Ne, ich meine, es gibt ja den schönen Managementspruch, es wurde noch niemand entlassen, der IBM gekauft hat. Na, so, wenn ich jetzt eine relativ kleine Firma nehme eine Cape IT. Ne? Eine Cape IT, ich setze auf Kicks und so weiter, eine wunderschöne Open Source Software. Ja, das ist natürlich nicht die gleiche Preisliga wie eine IBM. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, das ist natürlich, wenn man genau hinschaut, lieber mit einem Kleinen zusammenarbeiten, der ein Interesse daran hat, dass es auch mir gut geht, ne? Dass man auf Augenhöhe arbeiten kann, was vielleicht bei dem einen oder anderen großen Partner nicht unbedingt der Fall ist. Ich selber habe es zum Beispiel erlebt, wurde eine sehr große Firma aufgekauft, ne, und da ging dann die Sonne unter und die Software wurde dann einfach abgekündigt. Ja, wenn man dann aber seine ganzen Assets da reingesteckt hat, da stecken ein paar Millionen drin in die ganzen Strukturen und so weiter, ne, das kann man alles sofort zu null abschreiben. Also von der Seite her wird da auch ein Stück weit, glaube ich, mit zweierlei Maß gemessen. Ja, aber egal wie, es ist leider im Moment halt so. Schauen wir es uns wieder über die Zeit an. Fehlende Fachkräfte ist durchaus ein Dauerbrenner und hat sich dann nochmal 2025 verschärft. Hat irgendjemand eine Idee, warum? Also ich meine, also wir haben auch keine gefunden. Es war jetzt ja nicht so gewesen, dass Corona irgendwie dafür gesorgt hat, dass alle Informatiker sich irgendwie umorientiert hätten. Ne? Also es gibt ja noch genügend. Ne? Aber warum hat das so einen Sprung gemacht? Wir haben es dann versucht, uns so zu erklären, okay, einfacher, vielleicht wird die Nutzung intensiviert, ne? Und dann braucht man natürlich auch mehr Support, mehr Fachkräfte und ist dann drauf gekommen, wir kriegen einfach nicht die Mengen an Fachkräfte, die wir im Moment brauchen. Ne? Aber so hundertprozentig sicher sind wir uns da auch nicht. Unklare Gewährleistung hat auch massiv zugenommen. Ja, da gab es auch das eine oder andere Problemchen in der Community. Merkwürdige Entscheidungen, zumindest aus der Sicht einer großen Unternehmen, ne, ein Enterprise-Kunde. Und da wurde das dann schon eher wahrgenommen, okay, wir haben da auch ein Problem. Rechtliche Unsicherheiten, mittlerweile ist es nahezu durchdekliniert. Da gibt es jetzt nicht viele Überraschungen, ist aber erstaunlich wenig gesunken. Das hat mich persönlich dann auch überrascht. Besonders bemerkenswert ist der letzte Block. Es gibt keinen Nachteil, sagen immer weniger. Ja? Also es kommt immer mehr an, okay, wenn ich Open Source nutze, dann muss ich mich auch richtig drauf einlassen. Ich kann nicht nur den großen Kostenvorteil mitnehmen, sondern ich muss es richtig tun. Ne? Und klar hat das auch entsprechende Nachteile. Okay. Als nächstes wurden die großen Unternehmen gefragt, okay, wie sieht's aus? Habt ihr eine Open Source Strategie? Ganze 37% haben gesagt, ja. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass halt auch 60% gesagt haben, nee. Haben wir nicht. Wie machen die das eigentlich so ganz genau? Also sie setzen auf Open Source, aber ohne irgendeine Strategie dahinter. Jeder macht, wie er es denkt. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall ausgesprochen spannend. Wenn wir uns das dann auch mal über die Unternehmen, verwundert es jetzt nicht wirklich, über die Größen sich anschaut. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Ressourcen hat man zur Verfügung. Man kann sich dann auch ein OSPO leisten, die halt auch entsprechende Papierstrategien und Policies vorgeben, aber es ist doch erschreckend niedrig. Schauen wir uns über die Zeit an. Es ist ein ziemlich intakter Trend, ja, immer mehr entwickeln die Open-Source-Strategie, aber mit einer unglaublich geringen Wachstumsrate. Also wenn man es mal anschaut oder so, ja, ganz grob gesagt, alle 2 Jahre 5, 6, 7% mehr haben eine entsprechende Strategie, da ist es schon wirklich erschreckend. Okay. Dann wurde gefragt, wie setzen Sie denn Open Source Software ein? Na? Über 2/3 sagen, ja, wir nehmen die Software so, wie sie ist und verändern sie überhaupt nicht, ohne jegliche Anpassung am Quellcode, wir tun sie einfach nur benutzen. Immerhin 25% sagen, okay, wir tun Open Source Software tatsächlich als Teil von eigenen Produkten integrieren, ne? Wir setzen sie ein. Ne? Und 27% sagen, wir setzen keinerlei Open Source Software ein. Das vermute ich auch. Die Frage ist nur, ist es Ihnen unangenehm oder wissen Sie es einfach nicht? Also, ist total unwahrscheinlich. Das kann überhaupt nicht sein. Ich meine, jedes Development-Tool oder irgendetwas, da ist Open Source Software dahinter, ist total unwahrscheinlich. Okay, wenn wir uns die Größe der Unternehmen anschauen, das ist mehr oder weniger gleich verteilt. Ne? Vielleicht haben die großen Unternehmen wieder so ein bisschen die Nasenspitze vorn, aber das unterscheidet sich nicht wirklich. Und über die Zeit, ich meine, wir reden ja immerhin von dem Zeitraum von 2019, wo wir die erste Studie durchgeführt haben, bis 25, mehr oder weniger das gleiche Niveau. Ja. Das ist erstaunlich, also hat jemand eine Erklärung dafür?
Das ist meine Frage. Wer wurde denn bei den Umfragen immer gefragt? Ist das CDU oder Bereich IT oder Marketingvorstand? Mhm. Oder wer ja. Antwortet?
Okay, also es wurde die Frage gestellt, wer wurde denn interviewt, befragt, wo kommen die Daten her? Also im Allgemeinfall begann man dann mit CTO. Na, der CTO hat auch ganz gerne dann weiterverteilt an Leiter Technik oder so. Ne? Und bis man den entsprechenden Ansprechpartner hatte. Ja. Aber man hat schon versucht, C-Level einzusteigen zumindest. Beantwortet das die Frage? Ja, hier waren wir durch. Dann auch schauen wir uns an die Entwicklung der Einsatzort. Ne? Also Einsatz ohne jegliche Anpassung wächst. Ne? Immerhin 58% 2019. Dann gab es einen leichten Einbruch, wo ich aber sage, na gut, das ist mehr oder weniger vielleicht auch noch in der Messtoleranz, wir erinnern uns, plus minus 3%. Ne? Und jetzt die 67%. Also jetzt nicht wirklich ein starkes Wachstum. Ne? Integration ohne Code, mehr oder weniger Stagnation. Einsatz mit Anpassung ist mehr oder weniger stagnierend. Ne? Also da ist nicht wirklich ein Trend erkennbar, dass die Nutzung da zunimmt auf irgendeinem Gebiet. Nächste große Frage war gewesen, unterstützt Ihr Unternehmen aktiv Open Source Communities? Fast jedes zweite Unternehmen hat gesagt, ja, das machen wir. 51%, nein, wir beteiligen uns nicht. Jetzt muss man genauer hinschauen, was heißt denn, wir beteiligen uns? Also 37% sagen, wir kaufen immerhin Support ein, irgendwelche Subscriptions und ähnliches. 16% der Unternehmen, ne, haben einzelnen Beschäftigte Ressourcen zur Verfügung gestellt, um sich aktiv an Projekten in der Community zu beteiligen. Ja. 17% sagen, wir stellen veränderten Quellcode zur Verfügung. Also haben irgendwelche Anpassungen vorgenommen, haben vielleicht auch mal einen Bug gefixt und so weiter und stellen die doch tatsächlich der Community wieder zurück, machen also einen Upstream. Ja. Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Ja, eins noch, wir beteiligen uns nicht an der Entwicklung. Jedes zweite Unternehmen. Jedes zweite Unternehmen tut einfach nur konsumieren. Ja. Da ist vielleicht auch noch nicht die Erkenntnis gereift, dass wenn man sich aktiv beteiligt an Communities, an der Entwicklung, dass man auch die Möglichkeit hat, ein Stück weit die Strategie vielleicht zu beeinflussen, die Roadmap zu beeinflussen, ne? Oder auch die Prioritäten. Ja. Jedes zweite Unternehmen beteiligt sich überhaupt nicht. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit? Diejenigen, die aktiv Subscriptions und so weiter kaufen, also sich monetär zumindest irgendwie beteiligen, stagniert. Ist keinerlei Entwicklung erkennbar. Das Gleiche bei veränderten Quellcode, Community zur Verfügung stellen und ähnliches. Also so richtig einen guten Trend kann man nicht erkennen. Außer wir sind zahlendes Mitglied in einer Foundation und übertragen der Foundation das vielleicht. Ja.
Was ist denn da passiert in dem zweiten Bereich? bei der Zahl der Mitglieder der Foundation. Das heißt 21.0.
Da gab es die Frage leider nicht.
Ah, okay.
Da gab es die Frage leider nicht. Deswegen haben, und davor, die 39%, die ich mir rausstecke, die muss man auch mit sehr großer Vorsicht genießen, war die Frage etwas anders formuliert. Ja, also da ist die Vergleichbarkeit nur bedingt vorhanden. Das wurde dann auseinandergezogen, deswegen gibt es auch Wissen Sponsoren am Anfang nur Nullen. Da hat man einfach die Frage gesplittet. Das macht es ja manchmal schwierig, das noch auseinander zu glauben. Ja. So. Gibt es irgendwelche Unterschiede über die Größe der Unternehmen? Nahezu nicht. Ja, also nicht wirklich ein klarer Trend erkennbar. Und über die Zeit? Immer weniger Unternehmen sind bereit, sich aktiv an Open-Source-Software zu beteiligen, an der Entwicklung, an der Unterhalt von Communities und Ähnliches. Ja. Ja, und im, ja, dann haben wir natürlich noch den Gegentrend. Ne? 51 Unternehmen beteiligen sich mittlerweile gar nicht mehr aktiv an Open-Source-Software. Okay, nächste große Frage. Wie sieht es aus? Habt ihr eine Open-Source-Policy? Ja? 36% ist ein gutes Drittel. Ja, haben wir. Ne? Unsere Mitarbeiter-Policy, alles geregelt, alles bestens. 2/3 haben keine. Das hat natürlich so ein paar Gefahren. Ne? Können die Mitarbeiter einfach irgendeine Software einsetzen, ohne sich um Security, Compliance, Lizenzen oder irgendetwas zu kümmern? Es gibt ja keine Prozesse dafür. Ne? Wie macht man das? Hat da jemand eine Erklärung für? Wird
in den Standard-Policies abgedeckt?
Es gab eine Anmerkung aus dem Publikum, wird mit den Standard-Policies abgedeckt? Das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Jetzt muss man sagen, also wenn ich eine IBM-Software einsetze versus eine Open-Source-Software, da gibt es schon so ein paar Sachen zu beachten. Eine IBM, ich lege Geld auf den Tisch und darf die Software nutzen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. So, jetzt habe ich eine Open-Source-Software und die unterliegt irgendeiner Lizenz. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Entwickler sich die Lizenz exakt anschaut, dass er die richtig auch versteht und genau weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn ich diese Software einsetze?
Genau die gleiche wie die Software, die ich bei IBM kaufe. Ich muss mir im Klaren sein darüber, was ich dann für ein Lizenzmodell habe, was ich für ein Produkt habe. Wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich die gute Chance, irgendwann mit dem Richter sprechen zu dürfen. Also der Unterschied ist eigentlich nicht da.
Okay, also das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also das sehe ich ein bisschen anders, um nicht zu sagen massiv. Ne? Weil wenn ich jetzt ein großes Produkt einkaufe, ne, dann habe ich einfach den Vorteil, okay, ich bezahle sehr viel Geld, ne, aber dafür weiß ich, ich habe das und das Nutzungsrecht. Ne? Das wird mir auch die entsprechende Firma entsprechend mitteilen. Wenn ich jetzt eine Open-Source-Software einsetze, im allerschlimmsten Fall ist es irgendeine Bibliothek von jemandem mit einer Spaßlizenz, ne, und ich muss irgendjemandem einen Kasten Bier schicken. Also gerade im Enterprise-Umfeld viel Glück, ne? wird schon mal schwierig. Dann bis hin zu, okay, vielleicht habe ich auch GPL oder irgendetwas, ich baue das in meinen Code ein, ne? Ich verteile das vielleicht, diese Software, die ich entwickelt habe, in meinen Unternehmen, also in meinen Konzern. Ne? Das heißt aber, ich bringe sie ja schon in Verkehr. Das heißt, ich muss diese Lizenz beachten. Also das sind riesen Unterschiede. Ne? Und das glaube ich nicht, dass man das gleichsetzen kann. Ja. Okay. Also es ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also wenn da mal jemand eine Idee hätte, wie das funktioniert, würde ich mal an den Erfahrungsaustausch interessiert sein. Okay, wie geht es über die Zeit? Na? Auch wieder ähnlich, wie wir es gerade hatten. Ne? Auf einem ganz kleinen Niveau, einem ganz niedrigen Niveau haben wir vielleicht ein Wachstum. Ne? Wir sind gestartet 2019 mit 17%. Ne? Mittlerweile kommen so alle 2 Jahre 4-5% hinzu. Aber egal wie, es ist ein sehr, sehr geringes Wachstum. Also Unternehmen, die sich wirklich aktiv damit beschäftigen, erkannt haben, okay, ich brauche eine Policy, ich muss meinen Entwicklern, ich muss auch meinen Kaufleuten unter Umständen etwas an die Hand geben, damit die entscheiden können, ich kann die Software einsetzen oder nicht, oder ich muss das und das beachten. Ne? Einkauf ist ja auch so ein schöner Punkt, wenn wir gerade dabei sind. Ne? Wenn ich jetzt ein großes Softwareprodukt einkaufe von einem Marktführer oder irgendetwas, ne, da sind die Prozesse etabliert und so weiter, ne, man kennt sich, ist eine relativ einfache Sache, das einzukaufen. Wenn ich jetzt unseren Einkauf da mal anschauen würde, okay, eine Open Source Software, ich hätte gerne das, ne? Da sind die teilweise überfordert von. Ne? Weil die halt nicht diese etablierten Prozesse haben. Ne? Im schlimmsten Fall geht das schon damit los, okay, ich brauche eine internationale Kreditkarte, weil die halt keine Departements in Deutschland haben oder irgendetwas. Ne? Bis hin zu, ich muss irgendwelche License-Texte im Englischen lesen und so weiter. Das ist jetzt auch nicht unbedingt jedem vom Einkauf gegeben. Ne? Also das ist auch so ein Punkt. Also viele Firmen helfen sich ja damit, dass sie sich eine Policy schaffen. Okay, eine MIT, die ist whitelisted, eine GPL, da müssen wir mal genauer hingucken. Und dann gibt es halt ein paar Lizenzen, wo man sagt, nee, also das ist absolut ein No-Go, das wollen wir nicht haben. Ne? Alleine das ist ja auch schon ein sehr hilfreiches Mittel, was man den Mitarbeitern an die Hand geben muss. Wenn man das nicht hat, frage ich mich immer, wie das geht.
Aber die reine Existenz einer Policy muss ja nicht positiv sein für die Open-Source-Szene, weil eine Policy kann ja sehr restriktiv oder auch verbieten sein.
Absolut.
Eine reine Existenz ist noch nicht gut.
Absolut. Das ist der allererste Schritt, das ist eine Grundvoraussetzung. Ne? Wenn ich dann erstmal eine Policy habe, dann kann ich natürlich vielleicht auch dafür sorgen, dass sie gelebt wird, ne? Mitarbeiterschulen. Ne? Ich kann auch sagen, okay, Leute, wir ziehen ja ein Quality Gate ein, vor dem Einkauf oder irgendetwas, werden alle Punkte von der Policy beachtet und so weiter. Aber wenn ich gar keine habe, dann habe ich auch Schwierigkeiten, mich an irgendwas zu halten. Ne? Aber guter Punkt auf jeden Fall. Okay, wie hat sich das entwickelt? Ja. Das gleiche wieder, wir haben ein geringes Wachstum, ne? Wobei man sagen kann, okay, immerhin wächst es mit 7% von 2023 zu 25. Ne? Gleichwohl, es ist immer noch ein sehr, sehr langes langsames Wachstum. Ne? Okay, wie sieht es denn dann bei Compliance aus? Ne? Compliance, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt, das ist ja in den letzten Jahren oder besonders so 2018, 2019 rum durchaus als profitables Geschäftsmodell entdeckt worden, Firmen zu verklagen, wo ich die Vermutung habe, die setzen meine Open Source Software ein. Also ich setze mich einem gewissen Risiko aus. Ne? Wie hat sich das entwickelt? 44% sagen, ja, wir haben einen Compliance-Prozess. Über die Hälfte, 52%, nein, wir haben keinen. Ja. Wenn man sich das mal detaillierter anschaut, 40%, wir haben einen Compliance-Prozess zur Verwendung von Open-Source-Software. Halte ich persönlich für eine relativ niedrige Zahl. 26%, wir haben einen Compliance-Prozess für die Integration. Klar, wir haben ja vorhin gerade gesehen, es gibt sehr wenige Firmen, die überhaupt Open-Source, das war gerade nur so 25%, die Open-Source-Software in ihre eigenen Produkte integrieren, dann brauche ich vielleicht auch keinen Compliance-Prozess dafür, aber die sind auch überhaupt nicht dafür aufgestellt. Beziehungsweise die Vermutung liegt auch durchaus nahe, dass sie manchmal gar nicht wissen, was sie alles integrieren. Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Finde ich bemerkenswert, mehr oder weniger Stagnation, wenn wir uns wieder erinnern, plus minus 3% Messungenauigkeit, ne, kann man sagen, es stagniert einfach. Das ist bezogen auf alle, auf die 1152. Wenn man, es steht jetzt nicht hier, aber es bezieht sich auf die 1152, die wir hatten. Okay, hier haben wir das nochmal detaillierter, ne? Reinweg auf die Verwendung von Open Source Software. Ne? Da haben wir durchaus ein Wachstum gehabt. Prozess Weiterentwicklung, relativ geringe Entwicklung, Compliance-Prozess-Integration relativ gering. Ne? Und es gibt keinen Compliance-Prozess, mehr oder weniger Stagnation. Okay, dann habe ich noch ein paar Zusammenfassungen. Ne? Da wurden einfach so gefragt zum Schluss, welche Aussagen treffen Sie am besten zu? Ne? 60%. Ne? Halten es für sehr, sehr sinnhaft aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, dass der Staat Open-Source-Software investieren sollte, fördern sollte. Das ist schon beeindruckend, gerade wenn wir uns die Zahlen anschauen. Die Unternehmen selber sind immer weniger bereit, sich zu engagieren. Ja, aber der Ruf nach dem Staat, das hat auf jeden Fall Anklang gefunden. Da gibt es ja auch erste Initiative, wenn man sich den Sovereign Tech Fonds anschaut und so weiter, wo man ja erkannt hat, man hat gewisse Abhängigkeiten. Hier dieses berühmte Bild hier, wo dieser einsame Entwickler in Nebraska dieses kleine Stäbchen da baut. Und der Sovereign Tech Fonds, der hat ja speziell das sich zur Aufgabe gestellt, solche sehr, sehr wichtige Software, die aber fast nicht budgetiert ist und so weiter, zu identifizieren und entsprechend zu unterstützen. 57% halten das für ein sinnhaftes Vorgehen. Ja, klar, wenn ich sie selber bezahlen muss, bin ich dann immer dabei. Gleichwohl, es gibt auch mittlerweile erste Ansätze, erste Firmen, die von sich aus sagen, okay, wir müssen ja etwas tun. Also beispielsweise eine SAP. Eine SAP, die haben so ein Förderprogramm aufgelegt, da kann sich jeder melden, ich habe hier und die Software. Es gibt nur eine einzige Bedingung und die heißt, man darf kein SAP-Mitarbeiter sein. Ja? Aber wenn das gegeben ist und man hat entsprechende Argumentationen, warum man gerade gefördert werden sollte, dann kriegt man von der SAP eine entsprechende Förderung. Ja? Also es gibt schon Entwicklungen in die Richtung, dass die Firmen sich da mit engagieren wollen können, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das ist schon sehr, sehr wünschenswert, dass das ausgebaut wird. Ja. Okay, wir wenden gezielt Open-Source-Prinzipien innerhalb unseres Unternehmens an. Ne? Inner Source, ne? Gerade einmal 44%. Also das ist für meinen Geschmack eine ausgesprochen geringe Zahl, weil diese Open-Source-Prinzipien, wie man auch Entscheidungen trifft, wie man Codeverwaltungen macht, ne? Wie man zusammenarbeitet und so weiter. Das hat sich ja in großen Open-Source-Projekten mehr wie bemerkt, empfohlen? Bewährt, vielen Dank. Das hat sich da mehr wie bewährt. Ne? Aber gerade einmal 44% wenden entsprechende Prinzipien in ihr eigenen Unternehmen an. Ne? Also sehr häufig wird dann noch ganz klassisch Wasserfall, irgendetwas vorgegeben, runterentwickelt. Okay, dann 73%, ne, sind der Meinung, Open-Source-Software-Entwicklungsmodelle sind ein geeignetes Mittel, um die digitale Souveränität zu stärken. Da ist man sich schon ziemlich sicher. Man hat ja auch angegeben, okay, ja, Open-Source-Software für die digitale Souveränität für uns super wichtig, wollen wir machen, müssen wir machen. Ne? Aber da fehlt es wahrscheinlich auch noch ein Stück weit an der Nachhaltigkeit, sich da auch einfach mit zu engagieren. Ja. Okay, und 42% aller Befragten sagen, die Bedeutung von Open-Source-Software in unseren Unternehmen wird zunehmen. Muss man sich auch wieder vor Augen halten, darauf vorbereiten, indem man Policies schafft, ne, und so weiter. Ne. So weit ist man noch nicht. Aber man geht davon aus, ja, das mit dem Open Source, das wird definitiv zunehmen. Das geht nicht wieder. Okay, jetzt habe ich hier mal ein paar Fakten einfach so. Das ist die einzige Folie, die ihr im Grunde genommen behalten solltet, falls ihr mal euch mit jemandem austauschen wollt. Also, 37% der Unternehmen haben eine Open Source Software Strategie und 36% haben sogar eine Policy. Hervorragend. Mittlerweile wächst auch die Bereitschaft, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, gerade bei größeren Unternehmen. Ne? Also 11,6 Fulltime Employments mittlerweile. Ne? Bankenversicherungen ist es auf 4,3 hochgegangen. Das ist ein Wachstum von über 100% in nur 2 Jahren, also zwischen zwei Open-Source-Monitoren. Ne? Also man hat es erkannt, ja, wir müssen etwas tun und man tut auch. Ne? 58% wollen aufgrund der EU-Vorgabe Cyber Resilience Act die Open-Source-Software-Nutzung erhöhen. Ja, man hat schon erkannt, okay, das ist ein Ausweg, das wollen wir machen. Ja, und 57% nennen mittlerweile Cyber Resilience Act als entscheidenden Faktor für die Compliance-Prozesse, um das überhaupt zu schaffen. Das ist ein Thema, was ja in klassischen Policies, wie wir es vorhin diskutiert hatten, überhaupt nicht dabei ist. Ja, das ist ein ganz neues Thema in dem Sinne. Okay, und besonders bemerkenswert, 67% der Bundesbehörden haben inzwischen ein OSPO eingerichtet. Ja, also um sich nicht nur mit den Vorteilen von Open Source zu beschäftigen, sondern wirklich Open Source Software richtig einzusetzen. Dann haben wir noch ein paar Widersprüche. Oh. Was ist denn OSPO? Das ist ein Open Source Program Office. Das ist eine spezielle Abteilung mit Die Frage war, was ist ein OSPO? Open Source Program Office, und das ist einfach eine Abteilung, die sich speziell mit der Nutzung von Open Source im Unternehmen beschäftigt. Nicht die Policies vorgeben, Compliance-Prozesse, die zur Verfügung stehen, vielleicht für Fragen der Entwickler, wie kann ich was Upstream geben, die das genehmigen können und so weiter. Also ganz salopp gesagt, das sind die Ansprechpartner für Open Source Nutzung im Unternehmen. Okay. Also die Contributions sinken, das haben wir vorhin gesehen. Ne? Weniger wie 50% der Unternehmen haben 2025 dabei getragen. Gleichzeitig nennen über 70% eine aktive Community ist ihnen sehr wichtig als Auswahlkriterium. Ist ein spannender Punkt. Ne? Also da muss man auch ganz klar sagen, wo fehlt's da? Ne? Was kann man tun, um diesen Widerspruch ein Stück weit aufzuklären? Ich meine, klar kostet das Ressourcen, ich muss dem Mann Freiräume einräumen, ne, und so weiter, dass er sich da aktiv beteiligen kann. Aber was Besseres kann mir da nicht passieren. Ich kriege Insights in das Open-Source-Projekt, ist das vital? Vielleicht kann ich sogar ein Stück weit die Roadmap mit beeinflussen. Ich kann Prioritäten setzen, ich kann vielleicht irgendwelche Erweiterungen einbringen, die mir jetzt erstmal primär wichtig sind, die aber Upstream geben, andere brauchen sie dann vielleicht auch und so weiter. Ne? Und gleichzeitig habe ich den Riesenvorteil, okay, ich messe jederzeit die Vitalität der Community des Open-Source-Projektes. Das ist ja auch für mich eine aktive Versicherung. Ja. Also, spannende Geschichte.
Frage. Oder Anmerkung, bei gewinnorientierten Unternehmen kann ich das ja noch ein bisschen nachvollziehen. Aber bei den öffentlichen Behörden hat man ja vor uns gesehen, dass die Nachfrage oder der Wille Richtung Open Source ja noch geringer ist als bei den anderen Wirtschaftsunternehmen. Wie steht denn das zueinander? Das macht irgendwie für mich keinen Sinn, weil öffentliche Einrichtungen, die haben ja finanziell in Anführungsstrichen ja nicht das Problem.
Also, da hat sich mittlerweile ganz, ganz viel getan. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Das ist richtig gewesen. Vor 5 Jahren, 6 Jahren oder irgendetwas, der typische Entscheider in einer Behörde oder irgendetwas, der hat XY eingekauft und in den Schrank gelegt, hier, ich habe alles richtig gemacht, super. Na, der hatte jetzt auch nicht unbedingt die Not. Jetzt ist es so, die politische Landschaft hat sich massiv gewandelt. Ne? Man hat erkannt, so bitte digitale Souveränität wäre schon nicht verkehrt. Na, mittlerweile haben wir auch Initiativen wie zum Beispiel Scentis. Na, Scentis, was ja als globales Ziel hat. Wir möchten den Einsatz von Open-Source-Software in Behörden, in Verwaltungen optimieren, fördern. Na, wir möchten auch die Zusammenarbeit stärken und so weiter. Und von der Seite verwundert das dann vielleicht ein Stück weniger, dass sich da mittlerweile viel tut. Wir haben nicht mehr ganz die Landschaft wie vor 5 oder 6 Jahren. Und die Behörden haben mittlerweile ein echtes Finanzierungsproblem. Na, also wenn dein gesamtes IT-Budget zu 2/3 an den Hersteller XY geht, ne, dann hast du einfach ein Problem. Na, und das ist vielleicht sogar das schlagendste Argument mittlerweile. Na, beantwortet das die Frage? Okay. So, dann haben wir noch so eine schöne Geschichte. 71%, haben wir ja vorhin gesehen, ne, sagen, wir finden kein qualifiziertes Personal. Das ist der größte Hemmschuh für uns, weswegen wir nicht auf Open Source Software setzen. Okay, gut. Ne. Gleichzeitig fordern wir aktive Communities, tragen aber selber immer weniger dazu bei. Ist auch so ein Widerspruch, ne, wo man sagt, okay, also wenn ich qualifiziertes Personal haben möchte, na, was ist denn da naheliegender, wie zu sagen, okay, wir engagieren uns in Communities, ne, vielleicht am ersten Step monetär, dann tun wir personell, ne, dann tun wir vielleicht auch ein Stück weit das mittragen, Entscheidungen treffen und so weiter, ne, um sich halt einfach aktiv da einzubringen. Na, das ist ja auch wichtig, um zu sagen, okay, ich habe hier keinen Login-Effekt. Ne, also ich meine, nur weil ich auf Open-Source-Software setze, heißt das ja noch lange nicht, dass ich keinen Login-Effekt habe. Den habe ich nur dann nicht, wenn ich ein Stück weit auch die Insights habe, ich habe den Quellcode, ich kann jederzeit das selber kompilieren, ich habe vielleicht 2, 3 Co-Entwickler, ne? Wenn jetzt das Projekt in eine falsche Richtung geht, die machen vielleicht einen Lizenzwechsel oder was auch immer, ne, dann kann ich immer sagen, okay, ich habe das Know-how, ich habe sowieso schon immer 2, 3 Co-Entwickler davon bezahlt, ich packe nochmal Geld drauf, ich tue mehr Ressourcen da rein und forke das. Ja, dann habe ich da einen Ausweg. Ich kann nahtlos weitermachen. Aber auf sowas muss ich mich vorbereiten. Ja. Also das ist auch so ein Widerspruch. Also wir suchen Fachkräfte, investieren aber nicht. Ja. Da ist wahrscheinlich auch einfach noch nicht die Erkenntnis so gereift, wie sie sein sollte. Okay. So, Jan, ja, haben wir noch ein paar Insights. Ne? Weniger 40% halten sich an diversen ISO-Normen. Damit will ich euch jetzt vielleicht nicht so langweilen, aber nur 32% nutzen definierte Standards für SBOMs in der Lieferkette. Ne? SBOM Software Bill of Material, also sprich, ich habe ein Verzeichnis, was setze ich für Software ein, welche Bibliotheken, welche Version und so weiter. Das ist aber eine Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt eine Chance habe zu erkennen, in der Bibliothek gibt es einen Exploit, ich muss vielleicht was tun. Ne? Oder ich habe die Lizenzen jetzt in Benutzung. Oder die machen gerade einen Lizenzwechsel und das passt dann nicht mehr. Ne? Wenn ich aber gar keine Ahnung habe, welche Software in meinem Produkt drin ist, also ich mache einen wunderschönen Docker ran, irgendetwas, der lädt runter noch und löscht und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Ich freue mich, dass die Software vielleicht läuft. Aber ich habe keine Ahnung, wie will ich denn da irgendeinen Prozess einhalten? Na? Also, ist auch eine spannende Frage. Nur 32% benutzen definierte Standards für SBOMs. Okay. Na? Und am Ende des Tages, und damit möchte ich dann auch schließen, also wir beherrschen an der Stelle noch nicht mal die Basics, ne, für Open Source Compliance, Security, behaupten aber, Open Source Software sei das Fundament unserer souveränen digitalen Zukunft. Also da ist ein kleiner Widerspruch, da müssten wir noch ein bisschen dran arbeiten, um den aufzulösen. Ja, und das tun wir auch ganz aktiv und das wird werden, da bin ich fest von überzeugt. So, und damit möchte ich schließen. Gibt es Fragen?
Ja, ich habe eine Frage. Ich arbeite nämlich bei einem IT-Landesdienstleister und wir kriegen auch ab und zu mal so eine lustige Frage aus Landtagsfraktion. Wie viel Open Source setzt ihr ein? Was mich jedes Mal in die Erklärungsnot bringt, wie beantworte ich denn überhaupt die Frage? Was meint ihr? Meint ihr, wir nutzen natürlich über 300 Technologien, die kann ich jetzt durchzählen. Da sind dann vielleicht ein Drittel Open Source. Aber von denen sind viele, die nutzen zwei Leute, während das Office nutzen natürlich 150.000 Landesbedienstete. Was wollt ihr eigentlich für eine Antwort haben? Also, wie habt ihr gezählt?
Okay, also, das ist ein sehr umfangreicher Fragenkatalog. Ne? Und da gibt es auch eine entsprechende Innovationshilfe. Und die Kolleginnen aus den Callcentern, die die Umfrage durchführen, die sind auch entsprechend da geschult, ne? Um den Mitarbeitern solche Fragen da vielleicht auch beantworten zu können. Aber ja, ich gebe absolut recht, das ist manchmal nicht trivial. Ja, wir haben uns auch große Mühe gegeben, die Fragen so zu formulieren, dass sie nicht missverstanden werden können. Wir haben aber auch dazu gelernt. Also die Fragen von 2019 mit 2025, die hatten nicht mehr ganz so viel gemein, weil wir dann halt auch gelernt mussten, okay, also man kann es auch so rum verstehen, man kann es so rum verstehen. Also wir haben da eine gewisse Entwicklung auch hingelegt, ja, die Fragen möglichst unmissverständlich zu formulieren. Ja, aber wenn es näher interessiert, dann können wir sicherlich aber den... Ja, da können wir gerne mal das Gespräch suchen. Also vielleicht kann ich mal den Fragenkatalog dazukommen lassen.
Weil es vorhin ja kurz gelacht wurde, gibt es eine Aufteilung bei der Aussage wegen den öffentlichen Einrichtungen, welche Kategorie die aufgeteilt sind? Also es gibt ja zum Beispiel Rathaus, was für ein kleines Dorf ist. Es gibt Landesbehörden, es gibt Bundesbehörden. Ja. Gibt es da eine Aufteilung nochmal? Ja.
Also da haben wir keine Aufteilung getroffen. Das sind im allgemeinen Fall Landesbehörden gewesen, über alle Bundesländer, die da angesprochen wurden. Also einzelne Rathäuser, also irgendwelche kleinen Gemeinden oder so waren das nicht. Das waren schon große Verwaltungen, große Behörden. Ja. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, also nach welchen Kriterien die da ausgewählt wurden. Das macht Bitkom Research da für uns und wir geben praktisch nur vor, okay, das müssen mindestens so viele Mitarbeiter halt haben. Sie ist so gewählt worden, dass die statistischen Aussagen, wie heißt das so schön? Jetzt fehlt mir dieses Wort. Repräsentativ, genau. Vielen Dank. Ne? Also das ist so gewählt worden, dass die Aussagen repräsentativ sind auf jeden Fall. Ne? Aber da sind jetzt keine kleinen Harthäuser oder sowas dabei. Das würde wahrscheinlich die Ergebnisse massiv verzerren.
Ja, danke für die Ausführungen. Meine Frage schließt da ein wenig an. Gibt es eine Aufteilung in produzierendes Gewerbe, Dienstleister, Medien, also potenzielle Multiplikatoren zum Beispiel?
Ja, also die gibt es tatsächlich, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Also da sind dann so und so viel aus dem Automotive-Sektor dabei gewesen, so viel aus dem Dienstleistungsgewerbe und so weiter. Ne? Also man hat diese Gruppen so gewählt, dass es für Gesamtdeutschland repräsentative Aussagen sind. Ne? Das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, habe ich jetzt auch nicht dabei, kann ich leider nicht zeigen. Ne? Bitkom Research, also das sind echte Experten, ne? Die jetzt nicht bloß einfach abtelefonieren, sondern die tun auch diese Studie ein ganzes Stück weit Design. Also Automotive macht ein Drittel der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland aus. Ne? Also brauchen wir so und so viele aus diesem Sektor. Ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und so haben die dann diese Studie aufgesetzt. Ja? Also um auch diesen Anspruch, dass es wirklich repräsentativ ist, wahren zu können. Beantwortet das die Frage?
Ja, nicht so ganz, weil hier wurden ja viel auf die Problemstellungen eingegangen. Mhm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Dienstleister dieselben Problemstellungen in seinem Prozess hat wie ein produzierendes Gewerbe. Mhm. Und deshalb wollte ich wissen, ob es da auffällt.
Ja, also es ist nicht ausgewertet worden auf die Branche runter. So weit ging das nicht. Mhm. Ne? Aber man hat versucht, praktisch die Zusammensetzung aller deutschen Industrien repräsentativ in der Studie abzubilden, um einen repräsentativen Einblick zu bekommen, wo liegen denn die Probleme. Ja. So, aber da kann ich den Tipp geben, wenn man Sponsor ist, dann kriegt man auch das ganze Tafelwerk zur Verfügung gestellt. Und da kann man genau dann solche speziellen Analysen fahren für seine Branche beispielsweise.
Okay. Erstmal vielen Dank für Ihre Arbeit an der Front hier mit dem Datensammeln etc. Ich hatte noch eine Frage, weil wir es jetzt auch hier sehen, die Deutsche Bahn, können Sie da Aussagen machen, wie die aufgestellt sind, was so den Open Source Anteil angeht und ich sag mal.
Also wir sind natürlich hervorragend aufgestellt. Also, was ich sagen kann, wir haben entsprechende Personen, ne, Open Source Stewards, die sich speziell nur um dieses Thema kümmern. Wir waren das erste Unternehmen, größere Unternehmen, die eine Open Source Policy erstellt haben und wir haben diese Open Source Policy Open Source gestellt. Also wer sich dafür näher interessiert, der kann gerne mal auf GitHub vorbeischauen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher wo, aber DB Systel haben wir einen Kanal und da ist wirklich unsere Open Source Policy veröffentlicht. Ne? Also wir tun da schon sehr viel. Wir setzen auch sehr, sehr viel auf Open Source. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir waren das erste Unternehmen, die 2007 eine Open Source Strategie veröffentlicht hatten. Also da sind wir ganz weit vorne. Ja? Aber es ist immer Luft nach oben.
Ja, danke für den Vortrag. Ich schließe mal an meinen Vorvorredner sozusagen. Und also die Frage nach den Wirtschaftszweigen. Es wurde ja geschichtet nach der Wirtschaftszweigklassifikation und heißt ja für mich, da sind wirklich alle Unternehmen mit drin. Also nicht nur Unternehmen, die sich mit IT beschäftigen, sondern auch die 20 Leute Kfz-Bude vielleicht. Das ist halt, keine Antwort, sondern die Frage, sind da solche Buden eben auch mit drin, weil es ist ja über die ganze Wirtschaft. Und da frage ich mich natürlich, wenn man manche Fragen stellt, da sind ja auch einfach dann Wirtschaftszweige dabei, die mit IT-Entwicklung oder Ähnlichem überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, also die Umfrage wird nicht nur durchgeführt in, ich sag mal, IT-Dienstleistern oder sowas. Ne? Das definitiv nicht. Das sind Unternehmen in Deutschland mindestens 20 Beschäftigte. So, und dann hat man wieder diese Tortenstücke. Ne? Also ich brauche ich brauche 30 aus Automotive, ich brauche 50 aus dem Dienstleistungssektor und Ähnliches. Ne? Dass man das halt wieder repräsentativ abbiegen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ein 20-Mann-Unternehmen mit einer Kfz-Werkstatt dabei ist, ist trotzdem relativ gering. Also man hat das schon entsprechend da gewichtet. Aber ich merke schon, in 2 Jahren, wenn ich dann den Bitkom Open Source Monitor 27 vielleicht vorstelle, werde ich dazu mal ein paar Folien machen, um das näher zu beleuchten. Ja? So, jetzt kann ich erstmal nichts dazu sagen. Okay, haben wir noch weitere Fragen?
Ja, ich habe noch eine methodische Frage, und zwar, was geht denn alles als Open Source durch? Also mit anderen Worten, ich mache mal 2 Beispiele. Der Bund hat Verträge mit der Delos, das ist also so ein Firmenkonstrukt, SAP, Avato, um Office 365 aus einer deutschen Cloud zu hosten. Unter anderem ist da eine Klausel drin, im Ernstfall dürft ihr unseren Source Code auch sehen. Das heißt, der ist dann offen in dem Sinne. Die können sich den angucken. Ist das noch Open Source? 2. Beispiel, auch aus demselben Bereich, im Grunde genommen der Open Desk, der ja aus offener Software entwickelt wurde, der ist natürlich nur in der Community Edition Open Source im klassischen Sinne. Die größeren Unternehmen kaufen aber eine Enterprise-Version, wo dann natürlich die Community-Teile nach wie vor Open Source sind, aber jede Menge Glue-Code ist es nicht. Was haben denn die Leute geantwortet oder wo ist denn da eure Methodik, was denn Open Source überhaupt ist?
Also sehr spannender Punkt. Also für uns zählt im Grunde genommen immer die OSI-Definition. Na, und da ist auch ganz klar geregelt, okay, es muss ein, barrierefreier Zugang zu dem Quellcode inklusive aller zur Interpretation notwendigen Tools möglich sein. Ne? Und das wäre jetzt in dem konkreten Fall jetzt nicht unbedingt. Ne? Auf Nachfrage bei Bedarf, wir haben den Quellcode bei einem Notar hinterlegt und falls irgendwas passiert, dann kann der rausgeholt werden. Also das ist dann nicht damit gemeint. Ne? Der zweite Punkt, eine Open-Source-Software, die braucht natürlich auch irgendwie ein valides Geschäftsmodell. Und da ein Open-Core-Modell zu fahren, ist jetzt nicht das Schönste, aber bei weitem auch nicht das Schlechteste. Ja? Und wenn das dann so geschnitzt ist, dass die Community Edition alle notwendigen Funktionalitäten beinhaltet, die jemand, ein Normalanwender braucht, und in der Professional Edition sind dann lediglich Enterprise-Funktionalitäten. Was weiß ich hier, Mandantenfähigkeit, vielleicht eine LDAP-Anbindung, eine Single-Sign-On-Anbindung oder irgendetwas. Ne? Dann ist das schon noch Open-Source-Software und das kann man auch gut drauf setzen. Am Ende des Tages muss ja das Open-Source-Projekt sich auch irgendwie finanzieren können.
So, habt ihr diese Unterschiede in den Interviews berücksichtigt?
Nein.
Die Antworten, nein, was Open Source ist, dürften sehr unterschiedlich ausfallen.
Absolut. Absolut. Okay. Absolut. Also das wurde nicht berücksichtigt und ja, da ist natürlich ein großer Interpretationsspielraum. Ne? Kann man nicht unbedingt voraussetzen, dass alle das gleiche Verständnis haben.
Das gleiche Thema hätte man bei Hardware auch. Wenn man jetzt an Dell-Switche denkt, große Bude kostet viel Geld, aber ist Sonic OS zum Beispiel mit drauf, was wiederum freie Software ist.
Gut, ich kenne mich jetzt nicht so Hardware da aus. Ne? Da kann man natürlich nur hoffen, dass sie irgendwie ein Agreement mit diesen Open-Source-Projekten haben, um das entsprechend zu unterstützen.
Die fördern das. Das ist ein Verbund, Cisco ist da mit drin und die entwickeln das gemeinschaftlich. Ist
aber Open-Source. Ja, aber das empfinde ich als einen sehr validen Ansatz. Ne? Sie beteiligen sich aktiv an der Community. Es gibt ein Stück weit dann auch der Community die Möglichkeit, okay, wir machen die Entwicklung, wir können vielleicht von außen drauf schauen, wir können Security Audits machen, ist mir alles mal lieber, wie halt ein Stückchen Hardware zu haben, wo ich keinerlei Ahnung habe, was da drin ist.
Die Frage ist, ob der CCO das weiß, dass auf dem Switch Open Source Software drauf ist, weil er sieht ja nur die Rechnung,
Das bezweifle ich. Ne? Der ein oder andere vielleicht, aber der durchschnittliche CTO, der wird das nicht unbedingt wissen. Ne? Also ich meine, wenn man so weit geht, keine Firma kommt ohne Open-Source-Software aus. Ne? Alleine jedes Android-Telefon. Ne? Oder selbst wenn man sich mal die Lizenztexte anschaut von Apple oder irgendetwas, also da ist überall Open-Source. Ne? Also wenn da keine 100% steht, dann ist es entweder Unwissen oder wir wollen nicht drüber reden oder sowas. Also, das muss man auch sagen. Ja.
Warum habt ihr eigentlich keine Frage drin, wo es um das Thema Anteil, also wie viel Anteil Closed-Source-Software und Open-Source-Software im Unternehmen denn im Einsatz ist? Weil ob ich welche im Einsatz habe und wie viel, das ist ja noch eine ganz andere Frage.
Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Das ist jedes Mal ein sehr harter Kampf, weil die Umfrage dauert schon 22 Minuten. Ne? Mit jeder Frage mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man das zum Abschluss bringen kann.
Wobei, da könnte man noch einen Trend erkennen vielleicht, weil manche Unternehmen ja dann erkennen, dass das eine gute Sache ist und das vielleicht auch flächendeckend auch nutzen wollen.
Ist ein guter Punkt, würde ich mal mitnehmen. Also es ging speziell darum, das Verhältnis zwischen Closed Source und Open Source Software, den Einsatz im Unternehmen. Also das haben wir tatsächlich nicht. Ne? Aber es ist ein spannender Punkt. Aber wahrscheinlich wird es dann erst in 6 Jahren, ne, wenn wir 3 Monitore durchgeführt haben, interessant, dass man da vielleicht einen Trend ablesen kann. Aber es ist auch wirklich jedes Mal ein großer Kampf. Ne? Gerade die Sponsoren, die haben auch ein Stück weit ein Mitspracherecht. Welche Fragen wollen die haben? Ne, jetzt haben wir da große Kanzleien dabei, die große Enterprise beraten im Einsatz von Open Source. Die haben vielleicht einen anderen Interessenschwerpunkt wie als die Industrie. Ne? Aber wir können nicht mehr Fragen machen. Wir haben definitiv das Limit erreicht und da müssen wir mal gucken. Andersrum ausgedrückt, wenn ich die Frage reinnehme, muss ich irgendeine andere rausstreichen. Ich guck mal, was geht.
Können wir vielleicht die letzte Frage machen, weil jetzt schon die Zeit etwas drüber ist?
Ja, was jetzt in dem Vortrag nicht direkt angesprochen wurde, was mich aber interessieren würde, ist, vielleicht kann man das aber, wenn man die Untersuchung gemacht hat, trotzdem beantworten. Gibt es eine Art Open-Source-Schickeria? Also quasi, in welchen Kreisen gehört es zum guten Ton, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat?
Ich möchte es mal genau andersrum beantworten. Es gibt jede Menge Unternehmen, die nicht drüber reden wollen. Und da gibt es mit Sicherheit Gründe für. Ne? Das ist jetzt wirklich eine Open Source Schickeria. Also wir sind der Vorreiter in Open Source. Also das ist mir jetzt so nicht bekannt. Ne? Gleichwohl, wie ich vorhin zum Beispiel SAP gesagt habe, das ist relativ neu. Ne? Die haben für sich erkannt, okay, wir profitieren davon, wir wollen etwas zurückgeben. Ne? Klar, die könnten jetzt eine Sache in Tech fangen und so weiter. Ne, die haben gesagt, nee, wir wollen auch, dass der kleine Einmann irgendetwas, der irgendeine tolle Bibliothek hat oder so, eine Chance hat. Und dann haben die ein eigenes Programm aufgesetzt. Ne? Und das geht da schon in die Richtung. Und also ich weiß das zufälligerweise, weil ich bei einem Arbeitskreistreffen das halt erfahren habe. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt so bekannt. Also die machen da jetzt keine Marketingkampagne draus, also wir fördern jetzt Open Source und so weiter. Ne? Aber sie tun's. Ja? Aber jetzt so eine richtige Schickeria, das wäre mir nicht bekannt. Aber vielleicht wird das ja noch in Burg. Man weiß es nicht.